NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Am 10. Dezember werden üblicherweise die Nobelpreise verliehen. Das ist auch dieses Jahr so, nur anders. Was das heißt, erfahren Sie gleich. Wir nehmen Sie mit an eine EU-Außengrenze mitten in Paris. Wir erläutern eine heute vorgelegte Studie zur Einsamkeit in Corona-Zeiten in Deutschland. Und es gibt Neues aus Brüssel. Wie einigen sich Polen und Ungarn auf der einen Seite und die EU auf der anderen über die Folgen mangelnder Rechtsstaatlichkeit? Darum dreht sich ein Bericht und der Kommentar anlässlich des laufenden EU-Gipfels. Ach ja, und um eine Großrazzia gegen Bandenkriminalität in Berlin und Hamburg geht's auch. Als erstes aber Covid-19. Was sonst? So wie geplant kann es nicht laufen über Weihnachten und Neujahr. Das sagen immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Politikerinnen und Politiker und sie fordern schnelle, härtere Maßnahmen gegen die Pandemie. Angela Ulrich mit dem Stand der Dinge.
Ein harter Lockdown mit geschlossenen Geschäften bundesweit wird immer offensiver diskutiert. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, will darüber mit seinen Länderamtskolleginnen und Kollegen und der Kanzlerin möglichst am Wochenende sprechen. Weil empfiehlt darüber hinaus, Eltern ihre Kinder ab Mitte kommender Woche nicht mehr in die Schule zu schicken, zur Infektionsminderung. Die Erlaubnis, zumindest in Niedersachsen, sei gegeben, sagt Weil.
Im Kern sollen Eltern selbst darüber entscheiden, ob ihre Kinder zum Unterricht gehen, in die Schule oder nicht. Entsprechende Befreiungsmöglichkeiten bestehen.
Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will, dass Schulen möglichst bald zu Fern- und Wechselunterricht übergehen. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach geht sogar noch weiter und fordert Schulschließungen ab Anfang kommender Woche. Darüber sprechen derzeit auch die Kultusminister der Länder. RKI-Präsident Lothar Wieler ruft die Bundesbürger auf, zu Weihnachten nicht zu verreisen. Die wieder steigenden Infektionszahlen seien alarmierend, so Wieler.
Aktuell sehen wir sogar wieder einen Anstieg der Fallzahlen. Und das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich besorgniserregend.
Aus der Wirtschaft kommt ebenfalls der Ruf nach einem harten Lockdown. Das wäre die bessere Option für Gesundheit und Unternehmen, sagt DIW-Präsident Marcel Fratscher. Er fürchtet als Alternative eine Dauerschleife der bisher vermeintlich milderen Einschränkungen, was am Ende der Wirtschaft noch stärker schaden würde.
Apropos Gesundheit, der Etat für das Bundesgesundheitsministerium weist Rekordzahlen aus. So mehr als 20% soll er steigen. Das ist ungewöhnlich und großenteils geschuldet der Corona-Abwehr. Aus dem Ministerium von Jens Spahn heißt es heute dazu, es ist ein Haushalt für das Immunsystem unserer Demokratie. Ja, große Worte, aber auch große Zahlen. Was dahinter steckt, fasst Martin Bohne zusammen.
Der Einzeletat 15 des Bundeshaushalts war in normalen Zeiten nicht gerade ein großer Aufreger. Jahr für Jahr um die 15 Milliarden Euro. Bis zum März. Dann kam Corona und die Ausgaben des Gesundheitsministeriums explodierten in diesem Jahr auf über 40 Milliarden Euro. Und für das nächste Jahr sieht es nicht viel besser aus, rechnete die SPD-Gesundheitsexpertin Sonja Amalie-Steffen vor.
Bei der ersten Lesung hier, bei der Einbringung des Haushalts, haben wir noch über den Etat für 2021 in Höhe von 24,5 Milliarden Euro diskutiert. Aber allein seitdem ist schon wieder viel passiert. Wir haben jetzt einen Etat, der noch mal 11 Milliarden Euro höher ist.
Macht also 35 Milliarden. Mehr als doppelt so viel wie in Vor-Corona-Zeiten. Besondere Zeiten verlangten besondere Anstrengungen, begründete Gesundheitsminister Jens Spahn die Mehrausgaben.
Etwa die FFP2-Masken, die Masken, die wir zum einen zentral beschafft haben, für die Krankenhäuser, für die Länder, für die Bürgerinnen und Bürger. 2,5 Milliarden Euro für 400 Millionen FFP2-Masken, die in den nächsten Wochen ausgegeben werden, ist eben auch dort eine klare Unterstützung für die besonders Verwundbaren in dieser schweren Zeit.
Oder die mehr als 2,5 Milliarden Euro für die Beschaffung der Impfstoffe gegen das Virus. Mit Hochdruck bereiteten sich Bund und Länder darauf vor, ab Mitte dieses Monats für das Impfen bereit zu sein.
Impfen ist Fortschritt. Impfen ist der Weg aus dieser Krise.
Milliarden werden auch gebraucht, um Zusatzkosten der gesetzlichen Krankenkassen auszugleichen oder auch um die Krankenhäuser dafür zu entschädigen, dass sie Intensivbetten für Covid-19-Patienten freihalten. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, so Jens Spahn. Der Teil-Lockdown habe nur Teilerfolge gebracht. Die Zahlen seien weit auf einem zu hohen Niveau.
Wir sehen mit dem, was im Moment ist jedenfalls, erreichen wir unser gemeinsames Ziel nicht. Es braucht ein Herunterfahren insgesamt in der Gesellschaft für uns alle.
Auf jeden Fall über den Jahreswechsel, wo das Leben ohnehin ruhiger ablaufe und die Schulen geschlossen sind.
Aber das heißt eben nicht, dass man bis dahin noch mal alles ausreizt, sondern dass wir bis dahin auch aufeinander aufpassen. Und da bin ich neben dem staatlichen Handeln bei der bürgerlichen Eigenverantwortung. Das bleibt der Schlüssel zum Erfolg.
Die allermeisten Bürger machten auch mit und der Gesundheitsminister konstatierte eine weiter wachsende Zustimmung für die Anti-Corona-Maßnahmen in diesen Tagen. Das Land stehe zusammen.
Ja, es wird auch noch mal spürbar schwerer, bevor es besser wird. Aber wir dürfen sicher sein, dass es besser wird. Begründete Zuversicht in schwerer Zeit, das ist die Botschaft, die genau dieser Haushalt gibt.
Verabschiedet wurde der Gesundheitsetat mit den Stimmen von Union und SPD. Alle Oppositionsfraktionen stimmten dagegen. Die FDP kritisierte, dass dem Robert-Koch-Institut zu wenig IT-Personal zur Verfügung gestellt wird. Die Grünen bemängelten, dass die gesetzlichen Krankenkassen weiter unterfinanziert seien. Und die Linke forderte mehr Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Die AfD sprach von, Zitat, astronomischen Fehlausgaben bei der Corona-Bekämpfung.
Martin Brunner, und gerade kommt die Eilmeldung aus Paris, wegen der Corona-Pandemie dürfen die Franzosen den Jahreswechsel nicht im Freien feiern. Die Regierung verhängt für Silvester eine nächtliche Ausgangssperre. Zurück nach Deutschland. Einsamkeit, das ist nicht nur ein bedauerlicher Zustand. Mit Einsamkeit ist auch ein Bericht überschrieben, den der Sozialverband Deutschland heute vorlegt. Darin beschreibt der Verband, was die Pandemie anrichtet unter denen, die ohnehin schon benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Kernsatz dabei, jeder fünfte Deutsche fühlt sich nicht mehr zugehörig. Einzelheiten des Berichts von Johannes Dörfert.
Homeoffice ohne die Kollegen aus dem Büro, Homeschooling ohne die Gespräche auf dem Schulhof und Homeworkout, weil das Fitnessstudio zu hat. Corona lässt uns zu Hause bleiben. Und das bedeutet für viele weniger Zeit mit Freunden, mehr Platz für Einsamkeit. Zu dem Ergebnis kommt auch ein Gutachten des Sozialverbands Deutschland. Wer schon vor der Pandemie einsam war, ist seit Corona noch einsamer. Und zusätzlich fühlen sich durch die Einschränkungen neue Gruppen ausgegrenzt. Vizepräsidentin Ursula Engelen-Käfer.
Corona hat nun wie ein Brennglas langjährige Fehlentwicklungen unserer sozialen Sicherung offengelegt. Denn wenn sich nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gruppen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen fühlen, dann ist das Sprengstoff für den sozialen Zusammenhalt.
Harte Worte in einer für einsame Menschen besonders harten Zeit. Alle müssen im Moment verzichten auf den spontanen Spieleabend mit Freunden oder den gemeinsam gefeierten Geburtstag. Doch die Gesellschaft wird von der Pandemie unterschiedlich hart getroffen, auch was Einsamkeit angeht. Es gibt Gruppen, die besonders anfällig sind.
Armutsbetroffene, Niedrigeinkommensbezieher, Langzeitarbeitslose, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Hochbetagte und Pflegebedürftige in Einrichtungen zählen zu dieser Gruppe, die besonders häufig von Einsamkeitsgefühlen geplagt ist.
Erklärt Professor Dr. Claudia Neu von der Universität Göttingen, die das Gutachten mitverfasst hat. Alleinerziehende Eltern, die Homeschooling und Familie versorgen unter einen Hut bekommen müssen. Menschen in Heimen, die im Frühjahr zeitweise keine Besucher empfangen durften.
Es sind aber nicht nur die Hochbetagten und Pflegebedürftigen, die besonders unter Einsamkeit leiden, sondern es sind Kinder und Jugendliche, die ihre Kita-Betreuerinnen und ihre Gleichaltrigen sehr stark vermissen.
Heißt, die Einsamkeit ist in der Pandemie gewachsen. Während des ersten Lockdowns fühlte sich jeder zweite Deutsche zumindest gelegentlich einsam. Insgesamt sagen in Deutschland über 5 Millionen Menschen, dass sie sich fast immer oder immer einsam fühlen. Und diejenigen, die eh schon isoliert sind, wurden noch stärker ausgegrenzt. Einerseits, weil Begegnungsorte im öffentlichen Leben wegfallen, andererseits, weil die Pandemie die sozialen Gräben verstärkt und es einen Unterschied macht, ob man im Reihenhaus mit Garten oder in der 1,5-Zimmer-Wohnung ohne Balkon sitzt. Einsamkeit bekämpfen heißt für den Sozialverband auch Armut bekämpfen, gemeinsam mit anderen notwendigen Veränderungen.
Dass wir die regionale Daseinsvorsorge auch in ländlichen Räumen stärken, dass wir soziale Orte der Begegnung, also Orte, an denen Menschen zwanglos zusammenkommen können und miteinander etwas unternehmen, stärken und vielleicht auch beim Wohnungsbau deutlich mehr mitdenken.
Und es heißt im Moment auch Alternativen schaffen. Als Besuche in Heimen nicht möglich waren, organisierte der Sozialverband Hofkonzerte. Auch mit solchen Aktionen kann man gemeinsam gegen Einsamkeit ankämpfen.
Informationen von Johannes Dörfert für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es besteht reichlich Klärungsbedarf auf europäischer Ebene. In 3 Wochen endet die deutsche Ratspräsidentschaft und die hat sich ja nun mal vorgenommen, bis Silvester einige der lang anhaltenden Streitpunkte abzuräumen. Genau darum geht es heute und morgen auf einem EU-Gipfel in Brüssel, der zur Abwechslung mal keine Videokonferenz ist, sondern ein wirkliches Zusammentreffen von Staats- und Regierungschefs. Mit belastbaren Ergebnissen ist heute nicht mehr zu rechnen. Aber Matthias Reiche sortiert mal die Ausgangspunkte und Kompromisschancen.
Ein schwieriger Streitfall ist anscheinend bereits vom Tisch. Weil sie den neuen Rechtsstaatsmechanismus ablehnen, blockierten Polen und Ungarn das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket, einschließlich der 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen. Jetzt sei man aber nur noch einen Zentimeter von einem Konsens entfernt und er sei überzeugt, dass man sehr nah an einer wirklich guten Vereinbarung sei, gab sich Ungarns Premier Viktor Orban optimistisch.
We are just one inch from reaching a consensus. I have an opinion that we are very, very close to reach a good agreement.
Offenbar soll jetzt in einer Zusatzerklärung festgehalten werden, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen zu wehren. Am Ende müsste dann der Europäische Gerichtshof entscheiden und bis dahin würde sich die EU-Kommission verpflichten, die Rechtsstaatsklausel sowie eine eventuelle Kürzung der Finanzmittel nicht anzuwenden. Es ist vorhersehbar, dass es gegen solche Stillhaltevereinbarung auch Kritik geben wird. Doch hofft Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass im Rat nun alle 27 Länder zustimmen. Sie habe jedenfalls versucht, viele Vorarbeiten dafür zu leisten.
Und es wäre natürlich ein sehr wichtiges Zeichen auch für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, wenn wir dieses wichtige Ergebnis erzielen könnten. Wir werden uns des Weiteren mit dem so wichtigen Thema Klimaschutz beschäftigen. Wir wollen also bis 2030 mindestens 55% der CO2-Emissionen einsparen und die Klimaneutralität bis 2050 erreichen.
Dazu gibt es allerdings noch keinen Beschluss des Europäischen Rates und es ist völlig offen, ob das während dieses Gipfels gelingen wird. Viele Klimaaktivisten sind skeptisch und halten, so wie dieser junge Mann, das Ziel von 55% Einsparungen auch für deutlich zu niedrig angesetzt.
65% ist das Mindeste, das wir brauchen als Ziel für 2030. Aber wir denken, dass der Europäische Rat wird heute für 55% wählen. Und das wäre dann ein Problem, weil dann können wir nicht diese Ziele von Paris enthalten.
Der junge Mann gehört zu einer Gruppe internationaler Klimaschützer, die von Deutschland in einer Art Fahrradstaffel nach Brüssel gereist sind. Hier wurden sie unter anderem von der grünen EU-Abgeordneten Anna Cavazzini empfangen.
In Leipzig haben sich die Parents for Future Aktivistinnen und Aktivisten überlegt, ja, wir machen mal eine Fahrradtour durch ganz Europa. Und ich finde das richtig gut, dass jetzt nochmal Druck gemacht wird von der Straße, um zu sagen, liebe Mitgliedstaaten, wir brauchen ein starkes Klimaziel.
Nochmal zu Polen und Ungarn. Beide Länder drohen mit einem Veto gegen den EU-Haushalt im Allgemeinen und die Corona-Hilfen im Besonderen. Denn sie sehen nicht ein, dass man finanzielle Themen zusammenwirft mit Strafen gegen Mitgliedstaaten, deren Rechtsstaatlichkeit zweifelhaft ist. Polen und Ungarn fühlen sich da offenbar angesprochen. Diesen Konflikt soll der EU-Gipfel heute und morgen lösen. Es wird über einen Kompromiss getuschelt. Wir haben es gerade eben gehört. Aber ist das ein Weg aus der Dauerkrise? Dazu die Meinung von Holger Beckmann.
Wenn dieser Kompromiss, so kommt, wie er sich jetzt abzeichnet, dann ist die Europäische Union gerade noch mal an einem veritablen Desaster mitten in der größten Krise ihrer Geschichte vorbeigeschrammt. Denn für die EU steht alles auf dem Spiel. Ihre gemeinsame Handlungsfähigkeit dann, wenn es am nötigsten ist. Ihre gesamte Glaubwürdigkeit nach außen mit Blick auf die anderen Machtblöcke dieser Welt, ja, und auch ihr Zusammenhalt überhaupt. Wenn es doch noch schiefgehen sollte, dann wäre es keine Union mehr der 27, sondern bestenfalls noch der 25. Und selbst das wäre dann ein in jeder Hinsicht brüchiges Bündnis. Bei dem Konflikt geht es um nicht weniger als um das Eingemachte Europas, um das Budget für die nächsten 7 Jahre und vor allem um die 750 Rettungsmilliarden, die man gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie an die Mitgliedstaaten verteilen möchte. Allen voran an die, die davon besonders hart getroffen sind und denen das Wasser ökonomisch ohnehin bis zum Hals steht. Ohne dieses Geld würde die EU in dieser Krise nämlich gleich noch eine weitere obendrauf setzen, eine neue Schuldenkrise. Das kann niemand gebrauchen, gerade jetzt nicht. Und deshalb ist es gut und richtig, wenn alles nun so auf den Weg gebracht werden kann, wie es Europas Staats- und Regierungschefs ja schon im Sommer entschieden hatten. Ungarn und Polen und ihre selbstherrlichen Ministerpräsidenten wollten alles blockieren, um den sogenannten EU-Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern, der mit diesem riesigen Finanzpaket verknüpft ist. Geld nur gegen Rechtsstaatlichkeit, das ist das Prinzip dahinter und das passt den beiden nicht. Sie haben die anderen 25 quasi erpresst und nicht minder schlimm, sie haben dabei billigend in Kauf genommen, dass ihre eigene Bevölkerung auf diese Weise ärmer werden würde. Denn Ungarn und Polen gehören zu den großen Profiteuren des europäischen Corona-Fonds. Die Blockade hätte ihnen viele, viele Milliarden aus Brüssel vorenthalten. So wird es nun wohl nicht kommen und das ist, man darf oder muss es so sagen, ganz entscheidend Angela Merkel zu verdanken. Die Bundeskanzlerin hat den beiden Osteuropäern als derzeitige EU-Ratspräsidentin eine Brücke gebaut, damit die halbwegs gesichtswahrend aus dieser selbst konstruierten Sackgasse herauskommen. Credo: Der für Ungarn und Polen nur schwer zu schluckende Rechtsstaatsmechanismus wird nicht gestrichen, aber die beiden osteuropäischen Staaten können ihn auf europäischer Ebene höchstrichterlich überprüfen lassen, bevor er wirksam wird. Das ist nicht schön für die anderen Europäer, denen diese Grundwerte zu Recht so wichtig sind, aber die verbindlichen Rechtsstaatsregeln werden trotzdem eingeführt, wenn auch mit etwas Verzögerung. Und das ist allemal besser, als jetzt das Schicksal der ganzen EU aufs Spiel zu setzen. Wenn dieser Kompromiss kommt und alle 27 ihm also zustimmen, dann krönt Angela Merkel damit ihre Ratspräsidentschaft, vielleicht sogar ihre Kanzlerschaft. Sie darf dann für sich in Anspruch nehmen, Europa in dieser Notlage zusammengehalten und weitergebracht zu haben. Das wäre, sehr zurückhaltend gesagt, einiges.
Die Meinung von Holger Beckmann für das Echo des Tages. Wenn Sie in den kommenden 3,5 Minuten Bahnhof verstehen, dann ist das ganz okay. Unsere Paris-Korrespondentin Sabine Wachs nimmt Sie mit zum Gare du Nord, den Nordbahnhof. Denn hier verläuft ab 1. Januar eine Außengrenze der Europäischen Union. Es hat zu tun mit dem Brexit und seinen Auswirkungen. Im Pariser Gare du Nord nämlich kommen die Eurostar-Züge aus London an und deren Fahrgäste kann der französische Zoll in Zukunft nicht mehr einfach durchwinken.
Mitten auf Gleis 1 der Pariser Gare du Nord steht ein kleiner weißer Container. Noch sind die Rollläden des zukünftigen Zollbüros geschlossen, noch gehen die wenigen Reisenden, die hier in Corona-Zeiten ankommen, daran vorbei. Niemand achtet darauf. Ab dem 1. Januar aber könnte es sein, dass die Passagiere vor dem Zollbüro Schlange stehen müssen. Seit Großbritannien seinen Austritt aus der EU beschlossen hat, ist klar, dass die Gare du Nord zu einer der europäischen Außengrenzen wird. Im Falle eines No-Deals, eines harten Brexits, müssen die Passagiere hier bei Ankunft ihre Waren deklarieren, Zölle und Steuern darauf zahlen. Erklärt Franck Delacroix, Leiter des Pariser Zollbüros, das mögliche Prozedere. Zwei seiner Beamten werden dann im Zollbüro arbeiten. Die Einreise soll ähnlich ablaufen wie etwa am Flughafen. Erst eine Passkontrolle, anschließend die Frage, ob es etwas zu deklarieren gibt. Die Zollbeamten behalten es sich vor, Gepäckstücke bei Verdacht und auch stichprobenmäßig zu kontrollieren. Wir haben in diesem kleinen Büro einen extra Raum für die Kontrollen, da hinten, abgeschirmt. Denn es kommt ja durchaus vor, dass Reisende Waren von großem Wert mit sich führen und sie wollen natürlich nicht, dass die in aller Öffentlichkeit ausgepackt werden. Hélène Ferrand vom Pariser Zoll ist für den reibungslosen Ablauf der Zollkontrollen verantwortlich. Zeit, sich darauf vorzubereiten, hatte sie genug. Das offizielle Austrittsdatum Großbritanniens aus der EU wurde mehrfach verschoben. Zusätzliches Zollpersonal für die Pariser Gare du Nord wurde im Laufe des Jahres am Flughafen Charles de Gaulle ausgebildet. Nun stehen rund 100 Beamten für den Einsatz an der Gare du Nord bereit. Das Abfahrtsterminal des Eurostars nimmt eine komplette Etage der Gare du Nord ein. Da Großbritannien nicht Teil des Schengen-Raums ist, gibt es schon jetzt Pass- und Grenzkontrollen. Sie laufen meist ohne große Wartezeit ab. Mit einem harten Brexit kämen aber auch bei der Ausreise neue Bestimmungen hinzu. Zum Beispiel dürften Briten in der EU duty-free einkaufen und könnten sich die gezahlte Mehrwertsteuer am Bahnhof zurückerstatten lassen. Hélène Ferrand vom Pariser Zoll rechnet trotz guter Vorbereitung mit längeren Wartezeiten. Wir können leider nicht abschätzen, wie viele Reisende tatsächlich von einem DiTag-System profitieren können und werden. Das ist noch ein Schwachpunkt für uns und auch für unseren Partner Eurostar. Denn wir wollen sicherstellen, dass die Passagiere nicht zu lange aufgehalten werden und schnell in ihren Zug einsteigen können. Im Terminal des Eurostars wurden vorsorglich digitale DiTag-Stationen installiert. Ähnlich wie Selbstbedienungskassen im Supermarkt. Reisende sollen hier ihren Kassenbon scannen und so die Steuern zurückfordern. In normalen Zeiten reisen rund 5000 Briten pro Tag von Paris zurück nach London. 15 Eurostars fahren täglich zwischen den beiden Hauptstädten. Durch die Corona-Beschränkungen ist es jetzt allerdings nur noch ein Bruchteil. Ob das System für einen harten Brexit an der Pariser Gare du Nord tatsächlich effektiv ist, wird sich deshalb wohl erst nach Ende der Pandemie zeigen, wenn es denn wirklich zu einem No-Deal-Brexit kommen sollte, am 1. Januar 2021.
Eine Reportage aus Paris von Sabine Wachs. Das war eine konzertierte Razzia der Polizei heute gegen Bandenkriminalität. An mehreren Stellen zugleich in Berlin und Hamburg haben am frühen Morgen Polizisten Wohnungen durchsucht. Es ging um Personen aus dem sogenannten Clan-Milieu. Drei Verdächtige wurden dabei verhaftet. Die Vorwürfe sind massiv. Bildung einer kriminellen Vereinigung, gewalttätiges Eintreiben von Schulden, Betrug und Drogenhandel. Juliane Kowolik.
Gegen 6 Uhr heute Morgen stürmten die Beamten unter anderem in Berlin-Charlottenburg, Mitte und Spandau, aber auch in Brandenburg und Hamburg die Wohnungen. Sie beschlagnahmten Vermögenswerte, stellten viele Beweismittel sicher und nahmen 3 Tatverdächtige fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Die 3 Verhafteten sollen ein älteres Ehepaar um ihr 3 Millionen teures Grundstück betrogen haben. Mit gefälschten Dokumenten und unter Beteiligung von angeblichen Maklern und Notaren haben die 3 das Grundbuchamt getäuscht und das Grundstück auf sich eintragen lassen. Martin Steltner, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
Und dann sollen sie innerhalb der Organisation Planungen gemacht haben, das Grundstück zu verwerten. Durch Zufall ist dann diese Betrugstat aufgeflogen. Es ist interessant zu sehen, wie eben versucht wird, aus dem klassischen Milieu des Betäubungsmittelhandels beispielsweise in Anführungsstrichen saubereren Bereich der Immobiliengeschäfte zu wechseln. Und das nehmen wir zur Kenntnis und soweit das eben von strafrechtlicher Relevanz ist, gehen wir dem konsequent nach.
Ein Jahr lang hatte die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt gegen 36 Verdächtige ermittelt. Unter ihnen sind Angehörige einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie in Berlin, außerdem Mitglieder der Rockergruppierung Hells Angels. Ihnen wird Drogenhandel, Betrug und das Eintreiben von Schulden mit Gewalt vorgeworfen. Damit sollen sie nicht unerhebliche Vermögenswerte erbeutet haben, die in ihre kriminelle Organisation flossen. Neu im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen kriminelle Clanmitglieder ist der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Schwer zu durchleuchtende Strukturen, aber die Staatsanwaltschaft konnte auch ganz konkreten Verdachtsmomenten nachkommen, so Martin Steltner.
Und durch die Ermittlungen sind wir einer Person auf die Spur gekommen, die dem Bereich der organisierten Kriminalität zuzurechnen ist, die als eine Art Streitschlichter für die Unterwelt fungiert haben soll, also für Regelungen gesorgt haben soll. Und daraus ist natürlich nach unseren Erkenntnissen eine entsprechende Machtposition im Bereich der organisierten Kriminalität verbunden.
Ein heftiger innerkirchlicher Kampf tobt im Erzbistum Köln. Katholische Laien liegen über Kreuz mit Kardinal Rainer Maria Wölki. Sie klagen seit längerem über, so wörtlich, Drohszenarien der Kirchenverwaltung. Seit heute steht Erzbischof Wölki noch viel mehr im Zentrum der Kritik. Medienberichte sagen nämlich, offenbar hat er vor einigen Jahren einen Fall schwerer sexueller Gewalt eines Priesters an einem Jungen nicht an den Vatikan gemeldet, obwohl er das nach dem Kirchenrecht hätte tun müssen. Einzelheiten von Frank Piotrowski.
Es geht um einen 2017 verstorbenen Düsseldorfer Priester. Der soll Ende der 70er Jahre einem Kindergartenkind sexualisierte Gewalt angetan haben. Als die Bistumsleitung in Köln damals noch unter Kardinal Meißner davon Kenntnis nahm, soll sie das pflichtwidrig nicht nach Rom gemeldet haben. Und auch der 2014 in Köln ins Amt eingeführte Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki habe das unterlassen. Der Münsteraner Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller kennt die Umstände.
2015, als nun Kardinal Wölki im Amt war, hat er sich eine komplette Liste geben lassen mit allen Kölner Priestern, die als Sexualstraftäter auffällig geworden sind. Und er entdeckte auf dieser Liste seinen alten Bekannten und Freund Pfarrer O., der inzwischen hochbetagt noch lebte. Und er hätte dann, nachdem Kardinal Meissner schon pflicht- und rechtswidrig zusammen mit seinem Generalvikar Schwadert abgehandelt hat, nun aber endgültig das untersuchen müssen und dann umgehend den Vorfall nach Rom melden müssen.
Das Erzbistum räumte das heute ein. Der Priester sei schwer erkrankt gewesen, habe zwei Schlaganfälle gehabt und sei schwer dement gewesen. Außerdem habe das Opfer keinen Kontakt zu dem mutmaßlichen Täter haben wollen. Für Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller ist das keine Rechtfertigung. Selbst wenn die Informationen nur bruchstückhaft gewesen seien, hätten sie nach Rom gemeldet werden müssen.
Das ist aber irrelevant. Dann muss man nur das Material eben einreichen, was das Opfer angezeigt hat. Und die Tatsache, dass das Erzbistum Köln dem Opfer 15.000 Euro überwiesen hat, zeigt nochmal die Dramatik der Straftat. Das ist nämlich ein ungewöhnlich hoher Betrag.
Der Kölner Erzbischof teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit, er werde die moralische Verantwortung übernehmen, aber erst müsse die unabhängige Untersuchung zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln abgeschlossen werden. Nur auf Basis einer vollständigen Aufarbeitung könnten systematische Verfehlungen aufgedeckt sowie personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen werden. Von der Untersuchung werde niemand ausgenommen, auch er selbst nicht. Wölki hatte, nachdem er die Veröffentlichung eines ersten Gutachtens wegen angeblicher Mängel abgelehnt hatte, ein zweites Rechtsgutachten bei einer Kölner Anwaltskanzlei beauftragt. Er muss jetzt aber schon vorher mit Untersuchungen in eigener Sache rechnen. Der Münsteraner Bischof Felix Genn prüft, ob er Untersuchungen gegen Wölki einleiten wird. Der Münsteraner Bischof will sich dabei streng an die Regeln des Kirchenrechts halten.
Frank Piotrowski war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt die Nobelpreise. In der ersten Oktoberwoche jedes Jahres wird bekannt gegeben, wer sie bekommt. Jeden Tag ein neues Thema, ein neues Fach und wir sind jeden Tag dabei. Verliehen werden die Preise alljährlich am 10. Dezember. Das ist normalerweise eine feierliche Zeremonie, ein bisschen steif, aber sehr würdevoll mit Bankett und 1300 Gästen. Das geht diesmal natürlich nicht wegen Covid-19. Die Nobelpreisakademie hat sich aber etwas ausgedacht, was heute Corona-konform an die Stelle getreten ist. Carsten Schmiester.
Die Zeremonie war kurz und äußerst sachlich. Kein Vergleich mit dem sonst gewohnten prunkvollen Protokoll in Oslo. Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, entschuldigte sich beinahe dafür. Bei David Beasley, dem Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, der vom Sitz seiner Organisation in Rom aus zugeschaltet war. In einem normalen Jahr wäre der große Saal des Rathauses bis auf den letzten Platz voll gewesen. Sie wären von der königlichen Familie, dem Parlamentspräsidenten, der Regierungschefin und anderen Amtsträgern begrüßt worden. Wurde er heute aber nicht. Reiss-Andersen stand allein vor der Kamera und lobte noch einmal das Ernährungsprogramm für dessen Engagement bei der Bekämpfung des Hungers. David Beasley bedankte sich für die Auszeichnung, aber ermahnte auch. Dieser Friedensnobelpreis ist mehr als ein Dankeschön. Er ist eine Aufforderung zum Handeln. Aufgrund vieler Kriege und des Klimawandels wird Hunger vielerorts als politische und militärische Waffe eingesetzt. Die Pandemie macht das alles noch wesentlich schlimmer. 270 Millionen Menschen droht der Hungertod. Während die aktuelle Preisvergabe unumstritten ist, wird die vom vergangenen Jahr weiterhin und zunehmend kritisiert. 2019 war der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed für dessen Initiative zur Lösung des Grenzkonfliktes mit dem benachbarten Eritrea ausgezeichnet worden. Jetzt führt er Krieg. Seit Anfang November kämpfen seine Regierungstruppen gegen Rebellen in der Region Tigray. Die Nobelstiftung hat zum Frieden aufgerufen und wehrt sich gegen den Vorwurf, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben. Berit Reiss-Andersen äußerte sich dazu im schwedischen Sender SVT. Wir kennen ja noch nicht das Ende der Geschichte. Der Preis wird außerdem immer für Leistungen vor der Verleihung vergeben. Aber natürlich ist auch die Hoffnung damit verbunden, dass die Auszeichnung zu weiterer Friedensarbeit inspiriert. Doch danach sieht es gerade nicht aus. Eine Enttäuschung, so Reiss-Andersen. Die übrigen, unumstrittenen Nobelpreise für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaft werden in Stockholm verliehen. Auch dort nur virtuell mit einer vorab aufgezeichneten Ansprache von König Carl Gustav und zugeschalteten Preisträgern, die wie der deutsche Physiker Reinhard Genzel ihre Urkunden und Medaillen bereits in ihren Heimatorten bekommen haben. Das abendliche Festbankett in der schwedischen Hauptstadt fällt aufgrund der Pandemie aus.
Soweit das Echo des Tages. Das war's. Einen schönen Abend wünsche ich. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.